Konnichiwa! Willkommen zu meinem Studentenleben-Podcast Folge 6. Mein Name ist Caro, junge 24 Jahre und Studentin im Land der aufgehenden Sonne. Ziel des Podcasts ist, euch Japan etwas näher zu bringen. Und heute sprechen wir über Beppu auf der Insel Kyushu. Wie bereits im Podcast von vor 2 Wochen erzählt, war ich eine Woche lang in der Kansai-Region bis nach Kyushu runter unterwegs. Aber was gibt es denn überhaupt auf Kyushu Besonderes zu sehen? Nun ja, es gibt einiges, aber heute rede ich über heiße Quellen und Geysire. Und jetzt denken einige von euch vielleicht, hä? Was? Geysire gibt es doch in Island! Nicht ganz, wie es sich rausstellte. Um bzw. in der Stadt Beppu gibt es Geysire, so ähnlich wie sie es auch im Yellowstone National Park gibt. Und es sah auf den Fotos auch echt sehr schön aus. Deshalb wollte meine Freundin dorthin und anfangs stand diese Reise unter gar keinem guten Stern, ehrlich gesagt. Denn die Zugfahrt war einfach viel zu teuer für einen Tagesausflug für mich. Um die 100 Euro in eine Richtung nur für 4 Stunden Zugfahrt und dann am selben Tag wieder zurück? Nein, das war definitiv zu teuer. Allerdings, ich wollte unbedingt diese Quellen sehen. Also habe ich ein bisschen weiter recherchiert und stieß auf eine recht interessante Möglichkeit, nach Beppu zu reisen. Eine Fähre von Osaka nach Beppu. Das war wie für uns gemacht. Also, die Ferry Sunflower bot diese Route an. Man startet abends in Osaka und kommt früh morgens in Beppu an. Man spart sich quasi eine Nacht in einem Hostel oder halt die vergeudeten 4 Stunden in einem Shinkansen. So, und nicht nur das. Die Fähre bot einen Tagesroundtrip an. Quasi wie ein kleiner Rabatt, wenn man nur für einen Tag dorthin will. Das heißt, man verbringt eine Nacht auf dem Schiff, kommt sehr früh in Beppu an, verbringt dort den ganzen Tag und fährt am selben Tag mit der Fähre wieder zurück. Wieder über Nacht. Super Angebot, wenn man nicht wirklich weiß, was man in Beppu machen soll. Daher, wie gesagt, für uns war das wie gemacht, weil wir nur die heißen Quellen bzw. Geysire dort sehen wollten. Auf der Fähre gab es natürlich auch verschiedene Preisklassen, je nach ausgewählter Zimmerart. Wir haben uns auf der Internetseite belesen und kamen zum Entschluss, wir wollen ein Western Tourist Bed. Es gibt ja verschiedene Preisklassen, wie man es kennt auf Fähren, auch vielleicht. Meine Begleitung und ich wollten ein Western Tourist Bed nutzen, wie erwähnt. Es gab noch eine niedrigere Preisklasse. Allerdings war es uns nicht ganz so angenehm, mit fremden Menschen nebeneinander ohne irgendwelche Abtrennung auf dem Boden zu liegen. Daher entschieden wir uns für die etwas höhere Variante, wo wir ein eigenes Bett hatten. Wir haben für unseren Roundtrip auf der Fähre ca. 13.000 Yen jeweils bezahlt. Das sind so umgerechnet um die 110 Euro. Also meiner Meinung nach ein super Deal, wenn man so einen Ausflug machen will. Das sind quasi 2 Nächte gespart in zeitlicher Form gesehen. So. Den Tag der Abreise verbrachten wir in Osaka und fuhren dann circa 1 Stunde vor Boarding ins Terminal. Dort holten wir auch die reservierten Tickets ab. Und wurden auch auf Kleinigkeiten hingewiesen, zum Beispiel das Abendessen-Buffet und die Badzeiten. und wann es dort sehr voll ist. Alles klar, alles verstanden. Witzig war die Kassiererin, wie man es auch nennen möchte, Rezeptionistin, die liebe Frau, die dort saß und uns die Karten ausgegeben hat, hat versucht, uns das irgendwie auf Englisch zu erklären. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen Japanisch zu sprechen und ach, ihr wisst gar nicht, wie ihr Gesicht ins Lächeln überging, als sie gemerkt hat, okay, sie kann auch auf Japanisch reden, weil ich so viel schon verstehe. Das sah voll süß aus. Jedenfalls, ja, wir waren aber dennoch immer noch etwas zu früh da, also schlenderten wir noch ein bisschen in der Mallroom, wo sich das Terminal auch befand. Dort haben wir einen Daiso gefunden und das war nicht gut. Denn Daiso ist quasi ein 1-Euro-Shop, ausgenommen die Waren, wo wirklich ein fester Preis dran steht. Gut, dass ich das erst an der Kasse gemerkt habe, dass das ein 1-Euro-Shop ist, sonst wäre einiges mehr im Korb gelandet. Sagen wir es mal so. Okay, das Boarding war also 18 Uhr. Wir konnten endlich aufs Schiff gehen und in unsere Zimmer. Oder halt Betten. In das Zimmer, wo die Betten waren. Wir hatten ein Gemeinschaftszimmer mit einigen anderen. Das hat aber absolut nicht gestört, denn alle verhielten sich ruhig. Das Gepäck war auch nicht im Weg oder sonst was. Jeder hat auf den jeweils anderen Rücksicht genommen. Wir hatten uns vor dem Boarding ein kleines Abendessen geholt, à la Sandwiches und ein paar Kekse. Und wir suchten uns drin im oberen Deck einen Platz, wo wir rausschauen konnten am Fenster. Irgendwann sind wir dann auch losgetuckert. Allerdings hatte ich das nicht mal gemerkt. Ich saß dann plötzlich, habe bewusst rausgeguckt aus dem Fensterchen und meinte dann plötzlich, oh, wir sind ja losgefahren. Gutes Zeichen, dass man ruhig schlafen konnte. Ja, es kam auch diverse Durchsagen auf Japanisch. Ich habe versucht hinzuführen, ob ich was verstehe. Gott sei Dank kam Kurzfassung in Englisch auch. Was mich auflauschen ließ in der japanischen Durchsage war Akashi Kaikyo Ohashi. Die Akashi Kaikyo Bridge. Hallo Telefon. Zurück zum Thema. Akashi Kaikyo Bridge. Sie ist die längste Hängebrücke der Welt und sie verbindet Kobe mit der Insel Awaji. Die Brücke ist insgesamt fast 4 Kilometer lang. Und ich war natürlich begeistert, denn ein paar Tage zuvor war ich die Brücke von Land aus bestaunt und auch abends, wo sie beleuchtet wurde. Und ganz ehrlich, die Brücke von Land aus zu sehen und vom Wasser aus in voller Pracht, das sind zwei verschiedene Dinge. Es wurde also durchgesagt, dass die Fähre unter der Brücke durchfahren würde. Yay! Von Osaka nach Kobe dauerte es circa 1 Stunde mit der Fähre, natürlich. Und es kam dann auch erneut die Durchsage, dass man jetzt die Brücke sehen konnte. Natürlich sind dann einige Leute aufgestanden. Also, meine Freundin und ich haben die Taschen stehen gelassen an unserem Platz und raus aufs Deck. Und jetzt denken einige, wieso lasst ihr die Taschen stehen? Das ist doch voll unsicher. Ja, nee, in Japan ist das sicher. Zum einen aus Respekt. Und zum anderen denke ich auch, es ist eher unwahrscheinlich, dass jemand auf einer Fähre was klaut. Denn ganz ehrlich, der Täter wird sich dann auf der Fähre befinden. Aber ja, egal. Das Wetter war leider etwas mäßig. Es hatte geregnet den Tag, wodurch das Deck auch sehr nass war und auch rutschig. Dennoch konnte ich einige schöne Fotos machen, auch wenn manche leider etwas verwackelt waren. Die Brücke sah aber schon sehr beeindruckend aus vom Wasser. Ja. Aber die Drunterfahrt dauerte so 5 Minütchen und dann war es auch schon wieder vorbei. Zurück zu den Taschen. Ja, wie gesagt, sie waren noch da. Saßen wir noch etwas und genossen die Aussicht. Auch wenn sie nur aus Dunkelheit eigentlich bestand. Aber wir nutzten die Zeit, um ein bisschen runterzukommen vom Tag, ein bisschen zu entspannen, Social Media zu checken, Nachrichten zu beantworten. Und irgendwann entschieden wir uns dann endlich duschen zu gehen. Nun ja, so war der Plan. Duschen. Denn wir erlebten einen kleinen Kulturschock. Auf ein Gemeinschaftsbad war ich nun vorbereitet, weil ich das nachgelesen hatte. Aber auf ein Gemeinschaftsbad im Onsen-Style? Nein, darauf war ich nicht vorbereitet. Also, Gemeinschaftsbad im Onsen-Style. Uff, die Experience kommt eher als erwartet. Gut, dass ich mich bereits schon belesen hatte, wie sowas funktioniert. Denn sonst hätten wir uns vermutlich einige Fauxpas geleistet. Also, wenn man denn schon so ein Bad nutzen muss. Als erstes am Eingang Schuhe ausziehen. Dann in diesem Vorraum Kleidung ausziehen. Dort gibt es auch entweder Schließfächer oder einfach nur so Regale mit Einschiebekörben. Dort die Kleidung ablegen und eventuelle Wertsachen, die man dann noch an sich trägt. Und ja, Kleidung komplett ausziehen. Vor allen anderen Leuten, ob die nun rausgehen oder reingehen, das ist scheißegal. Ausziehen. Gott sei Dank bin ich halb blind ohne Brille. Und beim besten Willen, ich möchte Fremde eigentlich nicht nackt sehen. Ein Hoch auf meine Sehschwäche. Okay, also komplett entkleidet, auf ins eigentliche Bad. Und das Erste, was einem entgegenkommt, wenn man diese Tür aufschiebt, ist Hitze. An alle Anime-Gucker, kennt ihr das bei so Onsen-Szenen, dass da solche Dampfwolken rumschweben? Ja, genau so könnt ihr euch das vorstellen. Genau so fühlte es sich an und sah auch teilweise ehrlich gesagt so aus. Denn da, ja, Wasserdampf halt. Okay, also, wenn man in so ein Bad reinkommt, das Erste, was man macht, ist sich waschen. Dazu waren Duschplätze an der linken Seite installiert. Und wieso sage ich jetzt Plätze? Ganz einfach. Ihr konntet euch hinsetzen, denn dort gab es tatsächlich Hocker. Und die Japanerin setzten sich auch tatsächlich hin. Ich war da ehrlich gesagt nicht so von der hygienischen Seite überzeugt, also ich stand da lieber. Auch wenn es vielleicht weird aussah für die Japaner. Aber hey, Ausländer, hehe. Und ich geduscht, also ging es ab ins Becken. Denn gegenüber den Duschplätzen war eine Art großes Poolbecken, so auf ungefähr Planschbeckenhöhe, mit heißem Wasser. Meine persönliche Schätzung, dass es mindestens 40 Grad haben musste. Und ich würde sogar tatsächlich so weit gehen zu sagen, dass es 45 Grad waren. Ganz wichtig bei den Japanern, alle langhaarigen Leute, die Haare dürfen nicht ins Wasser. Es hat was mit Sauberkeit zu tun. Ich habe also meine Haare schnell zusammengebunden. Und es dauerte, glaube ich, 5 Minuten, bis ich ordentlich im Wasser saß. Denn die Temperatur war etwas sehr gewöhnungsbedürftig. Natürlich, bei über 40 Grad. Ist ja nicht so, dass man sich halb verbrüht. Kaffee? So. Ich saß dann nun endlich in diesem Becken drin. Und ich spürte instant, wo ich anfing, mich zu entspannen, wie sich meine Muskeln auch entspannten. Nach 2 Tagen durchgehend laufend tat das heiße Bad wirklich sehr, sehr gut. Die Entspannung dauerte aber auch nur kurzweilig, so 10 bis maximal, wirklich maximal 15 Minuten. Denn länger hielt ich es echt nicht in dieser Temperatur aus. Jeder, der mich privat kennt, wird wissen, ich dusche gerne sehr heiß und nehme auch gerne ein sehr heißes Bad. Aber das war dann doch wieder zu heiß. So, also aus dem Becken raus habe ich mich dann nochmal abgeduscht mit etwas kühlerem Wasser. Ihr wisst schon, Kreislauf und Sprungring abkühlen. Ging aber hauptsächlich darum, sich abzukühlen. aber auch damit ich keinen Schock kriege, wenn ich aus dem Bad gehe, denn die Klimaanlage auf der Fähre war voll aufgedreht in den Gängen. Und ich habe dann meine Sachen halt schnell aufs Zimmer gebracht und gönnte mir noch ein kühles Bierchen. Nach dem heißen Bad dürstete es mir einfach etwas kühlem. Also gönnt man sich auch mal ein Bierchen aus dem Automaten. So, wir spulen jetzt aber mal vorwärts zum nächsten Morgen, denn an sich danach habe ich nur das Bier ausgetrunken und dann geschlafen. Mehr war da nicht wirklich. Wir sind nun also in Beppu angekommen. Um 7 Uhr früh. Was jetzt? Puh, erstmal galt es das Gepäck abladen. Da präsentierte sich uns das erste Problem. Denn am Terminal, das größte Schließfach, akzeptierte nur 500 Yen Münzen, die wir nicht da hatten. Gott sei Dank gelang es uns irgendwie, uns so weit zu verstecken, dass wir Geld wechseln konnten. Und so verstauten wir unser Gepäck und nur das Nötigste kam mit. Also Handtasche und in meinem Fall auch die Kameratasche mit der Kamera logischerweise. Das klaute uns allerdings auch ungefähr so eine halbe Stunde an Zeit. Nun ja. Wir warten also auf den Bus und die Wartezeit betrug länger, als ich es gewohnt bin. Wir hatten leider den ersten Bus vertrödelt wegen unserem Gepäckproblem. Aber irgendwann kam dann auch der nächste Bus und wir konnten zum Hauptbahnhof fahren. Von da aus hieß es sich orientieren. Und Google Maps hilft. Nicht immer, aber in dem Fall hilft sehr. Also, auf zum Bus und schön, wie man es gewohnt ist, an der Bushaltestelle anstellen. Die Fahrt dauerte circa 30 Minuten und wir landeten gefühlt mitten im Nirgendwo. Ich hatte das Gefühl, ich war irgendwie falsch, aber Google Maps sagte, ich soll hier aussteigen, also steige ich hier aus. Gott sei Dank entdeckte ich ein Schild. Nun gut, ich konnte es nicht wirklich übersehen, es war riesig. Wo drauf stand Umi no Jigoku. Umi no Jigoku? Ich glaube, ich habe das Partikel irgendwie falsch. Egal, erstmal. Jedenfalls. Einmal stand es in Romaji, also in unseren normalen Buchstaben da, und einmal in Kanji. Natürlich waren für mich die Kanji irgendwie doch interessanter. Wir laufen also in die Richtung, wo der Pfeil zeigte. Meine Freundin verzweifelte, weil sie nicht weiß, ob wir richtig laufen, und ich meinte ja nur, folg mir einfach, ich weiß, wo es lang geht. Ein paar Meter weiter gab es ein erneutes Hinweisschild. Das war aber gefühlt 5-mal kleiner. Und nun ja. Diesmal stand da auch nur Umi no Jigoku in Kanji. Ein Hoch auf ein Kurzzeitgedächtnis, welches sich die Kanji vom vorigen Schild gemerkt hatte. Wir gingen also in die richtige Richtung. Endlich war dann auch etwas in Sicht, was wie ein Eingang zu etwas aussah. Es war auch der Eingang. Dort bekamen wir unsere Tickets und auch eine Karte, wo die nächsten Quellen sind. Und eine Stempelkarte. Okay. Man konnte sich dort etwa für die jeweilige Quelle eine Eintrittskarte holen oder so eine Art vergünstigtes Ticketheft, wo die Eintrittskarten für alle Höhlen drin waren. Wir waren nun bei der ersten Hölle angekommen. Aber was hat es denn nun auf sich? Die Höllen, beziehungsweise die 7 Höllen von Beppu. Für alle, die es nicht wissen, damit sind diese heißen Quellen gemeint. Denn das sind heiße Quellen, die mehr zum Anschauen gedacht sind, statt zum Baden. Man kann sich das ungefähr wie im Yellowstone National Park vorstellen. So ungefähr. Und sie sind wirklich sehr schön. Allerdings ist das nicht jedermanns Sache, denn sie sind sehr auf touristische Attraktionen getrimmt. Sie sind nicht wirklich natürlichen Umfeld gelassen, sondern es wurde drumherum gebaut. Die wohl schönste Hölle, und das ist die erste Hölle, ist Umi no Jigoku, beziehungsweise einfach nur Umi Jigoku. Übersetzt hieße es so viel wie Meereshölle. Ja, Meereshölle ist richtig. Diese Meereshölle, wie man sich vielleicht denken kann, woher der Name auch kommt, ist sehr, sehr blau. Das Wasser ist fast kochend. Es ist sehr blau. Und sehr schön. Mir haben die Worte gefehlt, wie ich es beschreiben soll, außer sehr, sehr, sehr schön. Und es sah eigentlich aus wie so ein Pool, in den man reinsteigen wollte, aber man sollte es nicht. Denn das Wasser war auch hochsäurehaltig. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich persönlich fand, dass es die schönste Hölle von allen war. Und sie war umgeben von einem sehr großen Teich oder zwei Teichen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die verbunden waren. Jedenfalls wirklich sehr schön. Übrigens, das Wasser dort hat 98 Grad Celsius. Und man sagt, dass die Quelle an sich bis zu 200 Meter tief tatsächlich sein soll. Ich kann es nicht beurteilen, weil das Wasser war wirklich so blau, dass es gar nicht durchsichtig war. Man konnte da nicht wirklich tiefer reingucken. Und wie schon erwähnt, die Höllen sind sehr touristisch aufgebaut. Das heißt, um überhaupt zu dieser Umi Jigoku zu kommen, musste man durch einen Souvenirshop durchgehen. Ich natürlich, meine Augen leuchteten, weil ich liebe Souvenirs kaufen. Aber ich habe mich noch zurückgehalten. Außerdem konnte man dort auch gekochte Eier, auf Dampf gekochte Eier kaufen und probieren. Und diese Eier wurden tatsächlich auf diesem, also ich weiß nicht, ob tatsächlich, aber so werden sie angeworben. Mithilfe dieses Dampfs der Umi Jigoku gemacht, gekocht. Ob das stimmt, ich weiß es nicht. Ich habe die Eier nicht probiert, denn der Dampf, der von der Umi Jigoku ausgeht, war nicht schön, sagen wir es mal so. Es roch nach faulen Eiern. Daher sehr schön anzusehen, aber wenn man dann mal doch in Windrichtung des Dampfes steht, riecht man faule Eier. Die nächste Hölle war die Onishibozu Jigoku. Diese wurde nach ihrer Eigenschaft benannt, weil dort quasi die heißen Quellen aus mehr so Schlamm bestanden und das so aufgekocht hat, dass dort solche Schlammblasen entstanden. Es sah sehr lustig aus. Und es roch nicht so schlimm wie bei der Umi Jigoku. Immerhin etwas. Und es war nicht nur eine einzige riesige Quelle mit diesen Schlammblasen, sondern es waren quasi mehrere kleine Quellen, so ungefähr kleine Teichgrößen, die sich dann über das Gelände erstreckten. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Dieser Schlamm sah sehr grau aus und hatte halt nur diese Schlammblasen. Wie gesagt, nicht sehr spektakulär, aber es gehört zu den sieben Höllen, also gehört es dazu. Außerdem gab es auf diesem Gelände an der Hölle auch so ein Fußbad. Natürlich mit sauberem Wasser, wo man dann kurz entspannen konnte, seine Füße in das Wasser eintauchen konnte. Und ja, wie gesagt, müde Füße begrüßen so ein kleines Bad sehr. Dann geht's auch schon weiter zur Kamado Jigoku. Und Kamado Jigoku lässt sich so viel sagen, dass dort gekocht wird. Übersetzt ist es so viel wie, lass mich kurz überlegen, wie ich das am besten übersetze. Die Küchenhölle, Kochtopfhölle, kann man auf Deutsch, also die englische Übersetzung Cooking Pot Hell klingt schöner als das direkt deutsche. Jedenfalls in der Kammer der Jigoku gibt es mehrere verschiedenfarbige Quellen. Und an sich sind die alle ganz interessant und schön. Ich glaube, die schönste von denen in der Kammer der Jigoku ist auch eine sehr hellblaue, die der Umijigoku ähnelt. Zumindest fand ich das, dass die beiden blauen. Es gab eine sehr große blaue und eine kleinere blaue. Die beiden fand ich am schönsten. In dieser Hölle kann man auch sich kurz quasi hinsetzen, was trinken, was essen. Das Essen dort ist auf dem Wasserdampf, beziehungsweise auf dem Dampf der Quellen gekocht. So wird es jedenfalls angeworben. Und dort gibt es natürlich auch wieder ein Fußbad. Und auch was es dort gab, das habe ich allerdings auch probiert, gibt es solche Inhalationsstationen. Und auch steht dann Anleitung, wie man das am besten machen soll. Für die Haut auch, wie man das quasi diesen Dampf sich zu Nutzen macht für die Hautpflege. Wie gesagt, Inhalation. Ich habe es nicht ausprobiert, weil ich wollte mir irgendwie dann doch nicht die Lungen verbrennen. Denn der Wasserdampf war wirklich sehr, sehr heiß. Nur beim Vorbeigehen habe ich eigentlich die Temperaturen schon gespürt. Ich habe mir dort auch einen kleinen Snack geholt, und zwar so einen Pizzamann. Das ist quasi so eine Teigtasche mit Pizzasauce und Käsefüllung. Es gibt auch das traditionelle Nikuman davon. Das ist halt eine Teigtasche mit Hackfleisch und Zwiebeln drin. Jedenfalls ist da Fleisch drin. Und ja, war sehr lecker. Ich habe keinen Unterschied geschmeckt zu dem normalen, den ich sonst immer im 7-Eleven hole. Aber der in der Kammer der Jigoku war etwas größer. Gehen wir also weiter zur nächsten Hölle, die Oniyama Jigoku. Oniyama lässt sich so viel sagen, das ist übersetzt sowas wie Monsterberg? Dämonenberg? Oni sind quasi solche Monster-Dämonen aus der japanischen Mythologie und Yama-Berg. Und was mich stutzen ließ, war das Bild auf dem Ticket dazu. Jede Menge Krokodile. Ein Krokodilbecken. Mit sehr vielen Krokodilen, die Mäuler offen hatten. Okay, was erwartet mich da jetzt bitte? Und die Wegweiser waren seltsamerweise auch Krokodile zu dieser Hölle. Denn die ersten 5 Höllen waren alle fußläufig jeweils erreichbar. Okay, dann mal los. Weil mich das aber stutzen ließ, habe ich in den Flyer geguckt, wo es kleine Beschreibungen zu den Höllen gab. Und nun ja, tatsächlich werden der Oniyama Jigoku Krokodile gezüchtet. Krokodile in Japan. Krokodile, die dort gezüchtet werden. Der Grund stand nicht da, warum die dort gezüchtet werden, nur dass die natürlichen Begebenheiten dort sehr gut sind, da die Quelle, das kochende Wasser, und wirklich kochendes Wasser, weil es 100 Grad Celsius oder so ist. 100 Grad Celsius? Gut, hier steht im Flyer 98 Grad. Ich gucke gerade nämlich mit auf die Flyer. 98 Grad Celsius, aber es war kochend heiß. Das Wasser hat wirklich gekocht, als ich da stand. Und ich nehme einfach mal an, dass sie die Wärme so umleiten in die anderen Becken, die dort gebaut wurden für die Krokodile, dass die Temperatur ideal für die sind. Wie gesagt, ich hab nicht rausgefunden, wofür die dort gezüchtet werden. Vielleicht habe ich auch nicht genug recherchiert, ich weiß es nicht. Es war sehr seltsam. Allerdings, man hat gesehen, dass sie auf Massen gezüchtet werden eher. Denn das waren dort einige drinne. Es gab Gehege, kann man das Gehege nennen? Ich nenne das jetzt einfach Gehege. Gehege, wo einzelne drin waren. Aber es gab auch ein großes Gehege, wo mehrere dran waren. Und ich glaube, gefühlt zu viele in einem Becken. Ob das nun so tierfreundlich ist, ich weiß es nicht. Aber seit 1923, ohne jetzt Mist zu erzählen. Moment. Ab einer bestimmten Zeit wurden dort Krokodile gezüchtet. Fragt mich nicht warum, es ist so. Genau, 1923. Seit 1923 werden dort Krokodile gezüchtet an der Uni Yamajigoku. Ich hatte die Zahl doch richtig im Kopf. Nun gut. Was mich auch erstaunte, war, normalerweise, wenn ich im Zoo bin, liegen diese Krokodile sehr gelangweilt rum. Diese nicht. Ich weiß nicht, ob der eine hungrig war oder was da los war, aber er war etwas aktiv. Ergo, er hat sich in Richtung des Gitters bewegt. Alle anderen waren so voll erschrocken und ich so, ach, ist das süß! Ich wurde natürlich komisch angeguckt, weil ich das so süß fand. Ich habe eine seltsame Faszination mit Reptilien, aber das gehört jetzt nicht in diesen Podcast. Kommen wir nun zur fünften Hölle. Shiraike-Jigoku. Shiraike-Jigoku ist so weit übersetzt wie weißer Teichhölle. Okay, das klingt bescheuert, aber es ist quasi ein weißer Teich mit heißem Wasser. Und das Wasser ist halt so milchig weiß, geht so ein bisschen ins türkisblau, dann ein bisschen ins türkisgrün. Die Farbe war sehr schwer zu beschreiben, aber auf jeden Fall milchig war es. Diese Quelle ist eigentlich, muss ich zugeben, sehr hübsch, von einem hübschen kleinen Garten umgeben. Und dort gibt es auch ein Aquarium, wo anscheinend Fische gezüchtet werden. Allerdings, es hat schon mal tatsächlich bessere Tage gesehen. Was ich dort gesehen habe, waren Piranhas, aber ganz ehrlich, die Aquarien sahen nicht so schön aus. Eher so fast verlassen. Die Fische taten mir leid da drin, aber okay. Okay. Das ist meine persönliche Meinung. Jedenfalls, ja. Diese Quelle war wirklich sehr hübsch, muss ich sagen. Sehr schön zum Ansehen. Idyllisch auch. Und kam mir so fast versteckt vor. Wir haben uns dort unter dem Pavillon dann auch gesetzt und wir haben dort tatsächlich einen kleinen Powernap gemacht, weil wir teilweise echt müde waren, weil die Nacht etwas doch kurz ausgefallen war. Und halt dieses viele Laufen zwischen den Höllen, die sind halt nicht wirklich alle eins, also alle zusammen in einem Park oder so eingeschlossen, sondern sind wirklich jeder einzeln für sich umzäunt. Und da muss man auch mal ein bisschen laufen. Was natürlich nicht schlecht ist. Nur etwas anstrengend. Jedenfalls nach dem Powernap dort ging es dann auch weiter. Denn wir mussten, um die anderen zwei restlichen Quellen zu besuchen, einen Bus nehmen. Denn ich war nicht gewillt, fast 3 Kilometer zu laufen. So, mitten im Nirgendwo. Wir haben die Bushaltestelle gefunden und dann stellte sich raus, wir haben den Bus verpasst um 5 Minuten. Und der nächste ging erst in, lasst mich überlegen, 1/2 Stunde. Also wir hatten auf jeden Fall mehr als 1/2 Stunde, glaube ich sogar, Zeit, uns diese Quelle, auf den Bus zu warten, verzeiht die Versprecher, auf den Bus zu warten. Okay, was können wir denn jetzt hier machen? Denn wie gesagt, ich hatte nicht Lust, 3 Kilometer lang zu laufen. Also schnell mal gegoogelt, es stellte sich raus, es war ein Fußbad in der Nähe. Okay, los geht's. Wir wieder ein bisschen mehr in die, gut, Innenstadt kann man es nicht nennen, aber quasi Zentrum. Dort gab es nebenan auch so einen, so eine Art Küche, es wurde als Küche betitelt, wo man auf dem Dampf der heißen Quellen sein Essen kochen konnte. Und jedenfalls dort in der Nähe gab es auch ein Fußbad. Und wir dachten uns für das ganze Laufen, ja, so ein Fußbad wäre schon was Geiles. Wir hatten aber keine Handtücher mit. Ich also schnell zur Küche gelatscht, mir ein Handtuch geholt. Meine Freundin wollte keins, sie meinte, sie würde die einfach Luft trocknen lassen. Okay. Jedenfalls, ich habe mir dieses Handtüchlein geholt. Zurück zum Fußbad. Und Leute, hygienischerweise weiß ich nicht, ob das so überzeugend ist, ob das so hygienisch ist, so ein Fußbad, frei zugänglich in der Stadt, einfach so. Aber es tut Wunder. Ich spürte sofort, wie meine Füße sich entspannten. Es tat so, so gut. Und hier eine kleine Fun-Story dazu. Wir saßen dann halt so da, haben ein bisschen geredet und entspannt. Plötzlich kam ein älterer Herr auf uns zu und hat uns angesprochen, woher wir denn kommen. Und ich meinte so, Deutsche. Was in Japanisch Deutschland bedeutet. Sagte tatsächlich auf einmal, guten Tag. Ich war vollkommen geschockt. So ein älterer Herr, über 60, der Deutsch konnte. Was ist da los? Wir kamen also ins Gespräch. Also er hat gefragt, ob er sich neben uns setzen darf. Ich so, ja, natürlich, bitte, Dose. Und wir haben uns dann unterhalten. So ein bisschen Englisch-Deutsch gemischt. Und das war wirklich interessant, was er erzählt hat. Und ich wünschte eigentlich, ich hätte mehr erfahren. Weil es war wirklich interessant. Und zwar erzählte er, dass er zur Zeit des Zweiten Weltkriegs halt in die Schule ging und das dann auch mit der Hitlerjugend auch in Japan tatsächlich präsent war und sie auch Deutsch gelernt haben. Und er wünschte sich, er würde nochmal nach Deutschland reisen können, aber aufgrund der Gesundheit seiner Frau geht das nicht. Aber ja, wenn ich mich richtig erinnere, meinte er auch, dass er auch in Deutschland einmal war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Gedächtnis ist da so nicht mehr das Beste, leider. Ich habe es mir leider auch nicht aufgeschrieben. Es tut mir leid. Jedenfalls, das Gespräch an sich war wirklich interessant. Wie er dann dazu kam, dass er Deutsch lernen wollte und wie er es geschafft hat, über all die Jahre noch Deutschkenntnis zu behalten. Das fand ich faszinierend und er meinte tatsächlich, dass er die Leiden des jungen Werthers gelesen hat. Okay. Okay. Kann man machen. Hab ich tatsächlich nie gelesen, aber es war wirklich interessant, so eine Person kennenzulernen. Und ich glaube, er hat sich auch gefreut, dass er wieder etwas Deutsch üben konnte, benutzen konnte. Man hat es ihm angesehen, dass er sich gefreut hat. Also wir konnten einem älteren Herrn ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Fand ich ein sehr schönes Erlebnis. Irgendwann kam dann aber auch die Zeit, dass wir wieder zur Bushaltestelle zurück mussten, damit wir auch den Bus erwischten. Wir verabschieden uns also von dem Herrn. Er wünscht uns noch gute Reise und viel Spaß in Japan. Und wir gingen dann zur Bushaltestelle, um die letzten beiden Quellen zu besuchen. Dazu mussten wir vom Kanawa-Distrikt, wo die ersten 5 Quellen waren, zum etwas abseits gelegenen Shibaseki-Distrikt. Okay, los geht's. Wir im Bus. sind dann mit dem Bus dorthin gefahren und landeten wieder mitten im Nirgendwo. Gott sei Dank war die Bushaltestelle nicht so weit entfernt von den beiden Quellen. Denn die beiden Quellen waren quasi direkt nebeneinander. Also, als erstes gingen wir dann zu der Chino Ike no Jikuku. Chino Ike lässt sich so weit übersetzen wie Blutteichhölle? Chino Ike Jikuku, Blutteichhölle. Es klingt auf Deutsch alles etwas nicht so schön. Und wie man sich vielleicht denken kann, diese Quelle war tiefrot. Und natürlich musste man auch wieder durch einen Souvenirshop durchgehen. Und da konnte ich mich nicht mehr zurückhalten, denn ich wollte irgendetwas von diesen Höllen als Souvenir mitbringen. Also, was repräsentierte alle 7 Höllen? Denn für mich war es etwas komisch, dass nur eine Hölle jeweils die jeweiligen Merchandise-Sachen hatte und nicht vielleicht auch einen kleinen Stand von den jeweils anderen Höllen. Aber okay. Schade, sonst hätte ich wahrscheinlich schon angefangen, bei jeder Hölle irgendwas zu kaufen. So habe ich jetzt nur ein allgemeines T-Shirt gekauft, wo drauf steht Mainichi wa Jikoku desu. Was so viel bedeutet, jeden Tag ist eine Hölle. Finde ich super übrigens, dieses T-Shirt. Und das Beste ist, ich kann die Kanji drauf selber lesen. Denn ich habe mir mittlerweile die Kanji für Jigoku gut gemerkt. Und das zweite, was ich mir geholt hatte, war so ein kleines Handtuch für Hände. Denn, wir schweifen mal ganz kurz ab, weswegen ich mir das Handtuch geholt habe. In Japan gibt es auf den öffentlichen Toiletten weder Papierhandtücher noch diese Trockner, Gebläsetrockner. Selten, es gibt sie ab und zu, aber nicht immer. Deswegen ist es immer gut, so ein Handtüchlein dabei. Oder selbst im Sommer, wenn man sich den Schweiß mal abwischen möchte. Sehr nützlich. Jedenfalls habe ich mir so eins geholt. Zurück zu unseren Höllen. Diese Hölle ist echt schön, wenn man Fotos machen will. Denn man kann sie nur zur Hälfte umgehen. Das heißt, im Hintergrund hat man auch mal keine Touristen, die einen stören, wenn man ein ordentliches Foto machen will. Also, die Hölle ist, glaube ich, sogar die größte. Also vom Umfang her des Beckens, des Teiches, ist es die größte auf jeden Fall. Und sie hat so wirklich eine tiefrote Farbe. Nee, kein Blutrot. Ich glaube, Blutrot wäre sehr schlecht zu erreichen. Aber so ein tiefes Kupferrot. Ja, ich würde das eher als Kupferrot bezeichnen. Und ja, mehr gibt es zu dieser Hölle eigentlich auch nicht zu sagen, außer dass ich dort im Souvenirshop war und mir endlich was geholt hatte und schöne Fotos gemacht habe. Kommen wir nun zu unserer letzten Hölle, Tatsumaki Jigoku. Tatsumaki Jigoku lässt sich insoweit übersetzen, das heißt so viel wie spuckende Hölle? Wieso spuckende Hölle? Ganz einfach. Es ist ein Geysir. Es ist ein typischer Geysir. Das Besondere aber an diesem Geysir ist, dass er ein sehr kurzes Intervall hat. Kann man zu Geysiren sagen, dass sie explodieren? Jedenfalls dieses Intervall, wo der Geysir hochgeht, beträgt so 30 bis 40 Minuten. Also alle 30 bis 40 Minuten spuckt das Ding Wasser für 6 bis 10 Minuten. Diese kurzen Intervalle gibt es, soweit ich das recherchiert habe, nirgendwo auf der Welt. Und leider, was ich etwas schade finde, ist, dass eine Steinplatte drüber ist, sodass der Geysir nicht wirklich seine volle Höhe erreichen kann. Nun ja, und das ist eigentlich auch schon alles, wenn man das so sagen will, denn das war schon dieser Geysir halt. Und ja. Ja. Das war's eigentlich schon. Es ist ein Geysir. der alle 30 bis 40 Minuten Wasser spuckt. Mehr gibt es da nie nicht zu sagen. Also ich fand das nicht wirklich so groß beeindruckend, muss ich sagen. Aber nun ja, okay. Also meine persönliche Lieblingshölle war tatsächlich die Umijigoku. Da sie, wie ich finde, die schönste war, vom Aussehen her. Die interessanteste aber war für mich die Oniyama-Jigoku. Aufgrund der Krokodilzucht. An sich waren alle Quellen sehr schön, aber das sind meine beiden Favoriten, persönlich. Und nun ja. Wer die Zeit hat, wer das Geld hat, ich empfehle, also meine Empfehlung kriegen diese Höllen. Allerdings, und ich sage es gleich, wer ein Fan von der Aufmachung des Yellowstone National Park ist, wo alles naturbelassen ist, den könnte einiges an diesen Höllen stören. Aber wie gesagt, wer das Geld hat, wer Zeit hat, definitiv sehenswert. Denn es gibt auch noch ein paar mehr Dinge in Kyushu, die man machen kann und sehen kann. Da kann man so einen Tagestrip nach Beppo sicher mal einbringen. Ich sehe es, die Folge ist heute etwas sehr lang ausgefallen, aber wir sind noch nicht ganz am Ende, denn wir waren sehr früh in Beppo angekommen und waren ungefähr nach 4 Stunden fertig mit den Höllen. Man sagt, man kriegt die Höllen in 2 Stunden fertig, wir haben uns aber sehr viel Zeit gelassen, also 4 bis 5 Stunden ist ganz angenehm. Wir hatten aber immer noch fast einige Stunden Zeit, bis unsere Fähre wieder geht. Hier also, was man machen kann. Man kann natürlich sich in ein Einkaufszentrum bewegen und Dinge kaufen. Was ich empfehlen würde, ist auf jeden Fall in ein Onsen zu gehen. Und nach Möglichkeit in ein lokales Onsen, denn wir hatten das Glück, auf so eins zu treffen. Wir waren nach den Höllen zurück am Hauptbahnhof, wo es ein Touristenzentrum gibt. Und ganz wichtig, wenn ihr Tattoos habt, müsst ihr darauf achten, dass die Onsen-Regeln das auch erlauben. Wie gesagt, wendet euch an das Touristenzentrum, die erklären euch das ganz easy auf einer Karte auch. Und die haben auch ein Pamphlet, wo man sieht, in welchem Onsen auch Tattoos erlaubt sind, was die bieten, ob die kostenfreie Handtücher anbieten oder ob man sich die kaufen muss und alles Mögliche. Wir mussten uns die Handtücher natürlich kaufen. Ist, muss ich sagen, auch ein nices Erinnerungsstück, denn auf diesem Handtuch ist Beppo Spa eingenäht. Jedenfalls, wir sind dann ins Onsen gegangen. Natürlich waren wir jetzt schon vorbereitet, wie das alles läuft. Man fühlte sich etwas weniger seltsam. Dieses Onsen war aber nochmal ein Kaliber schärfer als das Gemeinschaftsbad, denn es war heißer. Wir also schnell abgeduscht und dann ins Wasser zu gehen. Ah, Atsui. Atsui bedeutet heiß auf Japanisch. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber eine ältere Japanerin hat immer zu uns so rüber geguckt. Und ich so, Atsui. Und sie hat dann angefangen, mit mir auf Japanisch so ein bisschen zu reden. Und ja, ich hatte eine kleine Konversation mit einer Japanerin im Onsen. Geil! Also, nicht geil, aber ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich habe mich integriert gefühlt. Jedenfalls, wir haben es nicht sehr lange in diesem Onsen ausgehalten. Und wer behauptet, dass man eine Stunde oder einen halben Tag im Onsen verbringen kann, der lügt. Das geht nicht. Man kann in diesem Wasser nur so, nun ja, ein paar Minuten verbringen, bevor es einem zu heiß wird. wir nochmal danach kühl abgeduscht und dann mussten wir schon wieder raus. Und nun ja, oftmals ist es so, dass Japaner nach einem heißen Bad bzw. einem heißen Onsenbesuch Milch trinken. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte es ausprobieren. Also habe ich mir aus dem Automaten eine Schokomilch geholt und erstmal getrunken. Leute, ihr glaubt nicht, wie gut das tut. Und wie gesagt, wir hatten richtig Glück, weil es ein sehr, sehr lokales Onsen war anscheinend. Es waren nur Japaner dort. Und die Frau an der Kasse hat auch nur Japanisch gesprochen. Aber wir konnten uns irgendwie verständigen. Es hat funktioniert. Also ja, das zu meinem kurzen Besuch im Onsen. Wenn ihr möchtet, kann ich auch gerne nochmal spezieller ein Podcast zum Thema Onsen machen und ein bisschen detaillierter erzählen, was man da so beachten sollte, worauf man achten sollte, woher das kommt. Allerdings denke ich, das würde jetzt den Rahmen dieser Folge sprengen. Daher kommen wir ganz langsam zum Ende, denke ich mal. Denn danach haben wir eigentlich nur noch einen Kaffee getrunken im Touristenzentrum und sind dann mit dem Bus zur Fähre gefahren. Mehr war da eigentlich nicht mehr an diesem Tag. Daher leiten wir jetzt mal das Ende ein. Ihr Lieben, wir sind jetzt wirklich am Ende. Otsukaresama deshita. Dankeschön fürs Zuhören. Vor allem, weil diese Podcast-Folge wirklich sehr lang ausgefallen ist. Ups, wieder ein Versprecher. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen, auch in dieser Länge. Es war halt ein sehr langer Tag. Eine sehr umfangreiche Reise nur zu Beppu. Und ja, ich würde euch sehr gerne Bilder zeigen, allerdings geht das schlecht durch einen Podcast. Nun ja, vielleicht finde ich irgendwann eine Möglichkeit, euch das zu präsentieren. Sonst einfach mal googeln. Google ist euer Freund. Und genau, danke nochmal fürs Zuhören, trotz dieser übermäßigen Länge im Vergleich zu den vorigen Folgen. Wenn ihr mich neben dem Podcast unterstützen wollt, schaut doch mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort könnt ihr auch immer ein kleines Pläuschen mit mir halten, wenn ich live bin. Oder folgt mir doch einfach auch auf Twitter, um auf dem neuesten Stand zu sein. Und bis zum nächsten Mal. Ja, matane!